herzlich willkommen zu der nun schon 5. Folge von 2 Frauen, 2 Brüste. Wir sind der Podcast, der über Brustkrebs sprechen möchte oder über Krebs im Allgemeinen. Wir wollen ein wenig das Tabu vom Thema nehmen und ein bisschen in einer Leichtigkeit auch verschiedene Themen aus dem Krebsalltag ansprechen, ohne es zu bagatellisieren.
Ah, das war immer mein Keyword,
Alex. Ja, genau, ne?
Ja, ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn du sagst, dass wir mit einer Leichtigkeit sprechen, weil das ja auch unserem Alltag entspricht. Also wir haben es versucht, zumindest so gut wie es geht in verschiedenen Situationen. Wir wollen ihn nicht bagatellisieren, wir wollen ihn nicht tabuisieren. Und vor allen Dingen wollen wir ganz, ganz deutlich machen, dass er nicht diskriminiert. Und immer wenn du das sagst, dann weiß ich, jetzt ist mein Redepart.
Und danach ist dann Wuschelmuschel. Danach
müssen wir uns erstmal wieder eingrooven.
Genau, genau. Worauf grooven wir uns denn heute ein, Paula?
Ich würde sagen, wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen drumherum gesprochen. Aber was ja auch sehr, sehr wichtig ist mit so einer Diagnose, ist ja die Behandlung. Und deswegen wäre ich total interessiert daran, über die Chemotherapie zu sprechen.
Was eine Überraschung, Paula. Einige müssen natürlich auch vorher zumindest auf das Thema, über das wir reden wollen. Aber ja, heute ist es Chemo.
Nein. Und
was war denn dein erster Gedanke, als du das Wort Chemo gehört hast?
Meinst du so eine Art Assoziation? Oder?
Ja, genau.
Okay. Woran denkt man, also als ich praktisch noch gar nichts wusste, ja?
Also genau.
Also
vor Diagnose, du hörst nur Krebs, Chemo, woran denkst du?
Krebs und Chemo. Okay, da muss ich jetzt das Wissen von heute natürlich ein bisschen ausblenden, ne? Sonst wird das ja nicht authentisch. Aber damals habe ich gedacht, ich glaube, über meinen Schlüsselmoment in der Onkologie habe ich schon mal berichtet.
Jo.
Also ganz ehrlich, ich habe gesagt, also Chemo, Glatze, das ist das Erste, was mir einfällt, Chemo und Glatze, Chemo und körperlicher Verfall, daran habe ich gedacht. Das waren eigentlich so die Hauptdinger. Und ich muss auch ehrlich sagen, Chemo und Tod, das wäre auch nochmal so ein Wort, was mir so herumschwerte.
Und brechen. Leute, die brechen. Das habe ich gedacht. Also ich habe genau diese Bilder auch im Kopf gehabt, aber dazu Leute, die sich permanent übergeben, denen es Hundeelend geht. Das war für mich Chemo.
Hast du Angst gehabt vor der Chemo?
Ich hatte so Muffesausen. Ich habe mir richtig schlecht vor Nervosität. Das erste Mal hatte ich dieses, mir wird schlecht, als der Onkologe, also ich bin in so eine onkologische Praxis gegangen, so eine Onko-Ambulanz.
Und, das ist ein fancy Name.
Cool, ne? Habe ich auch so spontan gerade ausgedacht, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt.
Das heißt offiziell so.
Heißt sie so? Ne?
Nein, schon, weiß oder? Ich nicht. Weiß ich nicht.
Ich auch nicht, aber es hört sich ganz schlüssig an. Mhm. Ist ja egal. Also eine Praxis, das sieht aus wie eine Zahnarztpraxis, aber da gehst du hin und holst dir deine Chemo und wenn du durch bist, gehst du wieder. Und ich saß also vor meinem Onkologen, den ich zum ersten Mal traf. Es war Montag nach meiner Diagnose. Donnerstag sagt er, würde dann die Chemo anfangen. Nein, gar nicht eine Woche später. Donnerstag für die Diagnose. Eine Woche drauf später die OP. Und dann den Montag saß ich beim Onkologen, weil den Donnerstag drauf sollte dann die Chemo schon anfangen. Und da hatte er diese lange, lange Liste an Nebenwirkungen. Und das ging ja so, ja, das und das und das. Ah, nee, das streiche ich mal. Nee, das ist nichts. Aber das und das und das und das. Und da bin ich wirklich, also ich hatte so weiche Knie, als ich da raus bin, dachte so, wow.
Was mir gerade so einfällt, Entschuldigung.
Ja, schieß los.
So meine Assoziation. Gibt's ja noch das Chemo-Brain. So eine verwirrte Vergesslichkeit. Ist mir jetzt gerade mit deinem Montagsgewusel.
Ja. Aber das ist ja, das heißt ja erst nach der Chemo, ne? Also vorher hast du ja das Muffensausen und die ganze Angst, was da so kommt. Und,
Aber warte mal, ich habe noch mal eine Frage. Also okay, du hattest jetzt auch diese Assoziation wie ich. Und hat das deine Entscheidung, eine Chemo zu machen, in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt? Also ich meine, weißt du, du denkst an so ganz schlimme Sachen und dann sagst du doch nicht so, boah, total gut. Gutes, also ja, wir packen es jetzt. Wie war das für dich?
Da muss ich sagen, das fing bei der Diagnose an, bei mir, dass die gesagt haben, ich habe halt einen sehr, sehr aggressiven und schnell wachsenden Tumor. Und ich hatte den Tag vor meiner OP, hatte ich ein MRT und da haben sie plötzlich einen zweiten kleinen Tumor entdeckt. Und sie sagten auch, dass der gerne Metastasen bildet, mein Tumor. Und da war es dann vorbei bei mir. Da hatte ich so eine Panik, dass ich dachte, okay, innerhalb von 6 Tagen ist da jetzt ein zweiter kleiner Tumor gewachsen. Was ist, wenn der ganze Körper plötzlich voll wächst mit Tumoren? Wir müssen ganz schnell diese Chemo machen.
Haben die den nicht übersehen, den kleinen Tumor?
Du, ich habe es sogar gefragt. Also ich war dann so, ne, du denkst ja immer an das, man denkt ja, also ich denke immer ein bisschen positiv. Also sitze ich da mit meinem Professor, der fährt mit dem Ultraschall so über meine Brust und sagt, ja, da ist ja auch noch ein zweiter Tumor. Und dann meinst du, ja, den hat man, den sieht man aber mit dem Ultraschall ja nicht so gut, ne?
Mhm.
Dann meinte ich, nee, den kann man sehr gut sehen. Ich so, ja, aber letzte Woche hat die Ärztin da ja nichts gesehen. Ja, den kann man auch sehr gut fühlen, sagt er. Den kann man sehr gut sehen und gut fühlen. Und ich so, ah ja, wo denn? Er so, Tasten an der falschen Stelle, hier oben. Ich so, ah ja, stimmt, weil es sind Erbse unter der Haut. Ich so, okay. Und da war ich dann schon so, okay, jetzt habe ich Angst, jetzt möchte ich ganz schnell diese Chemo starten.
Mhm.
Und deswegen, ja, ich wollte unbedingt, dass mit allen Kanonen geschossen wird, die da zur Verfügung stehen. Hatte mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, ob das der richtige Weg ist, auch dieses erst Chemo, dann Operation.
Mhm.
Und die meinten, ja, der ist sehr aggressiv, wir wollen den erstmal so eindämmen und auch sehen, ob der reagiert auf die Chemo. Und im Idealfall
also,
zusammenschränkt.
Also weil so aus dem Bauch heraus möchte man ja nach Möglichkeit erstmal die Ursache loswerden, den Tumor. Ne? Also war das bei dir auch so? Also ich habe immer gedacht, warum nehmen sie den nicht raus? Ich habe so richtig Panik gekriegt. Aber man macht es nicht. Man lässt den Tumor tatsächlich meistens drin.
Meistens, ja.
Genau.
Diese neoadjuvante Chemo heißt das. Ne? Das ist eben vor,
genau. Und,
vor der OP machst.
Ja, und das ist gar nicht so doof, weil man dann natürlich einen Indikator hat, wirkt die Chemo oder wirkt sie nicht.
Ja.
Das sieht man ja am Tumor, ob der sich verändert. Im besten Fall wird er natürlich klein und im allerbesten Fall hast du am Ende der Chemo überhaupt keinen Tumor mehr.
Ja.
Also das ist so der Behandlungsansatz. Das weiß man vorher natürlich nicht, das erzählen wir jetzt so locker flockig, aber zum Zeitpunkt, als es bei uns hieß Chemo oder nicht Chemo, da habe ich mir die Frage schon gestellt, ob die dann
Wurde dir wirklich so die Option gegeben, Chemo oder nicht Chemo? Ich meine, Nein. Du hast immer ein Mitspracherecht, aber...
Ja, genau. Also das meine ich eigentlich. Also bei der Krebsart, die wir jetzt beide hatten, das ist die triple-negative Brustkrebsart, von der man weiß, dass sie keine Rezeptoren für Hormone oder Antikörper hat. Da bleibt das eigentlich als Therapiemethode der ersten Wahl. Die ersten und ja,
bei den schnell wachsenden, ne?
Genau.
Das ist ja immer so ein Faktor. Also du kriegst ja vom Pathologen auch so eine Wachstumsrate, der KI-Faktor heißt das, wie schnell sich dein Krebs teilt, also wie schnell sich die Zellen in deinem Krebs teilen.
Ja, das ich wird ja tatsächlich, falls es die Leute interessiert, sogar noch einen Schwenk mehr machen. Also man entnimmt ja in dieser Standsbiopsie, über die wir schon mal gesprochen haben, aus der Probe kann man bestimmen, wie viele Zellen sich aktuell im Teilungsstadium befinden.
Genau.
Wie viele und wie stark sie auch entartet sind. Aber um dieses Zellteilungsstadium geht es und das wird in Prozent gemessen. Und wenn man sagt, es sind aus dieser Probe nur bis zu 20%, dann geht man davon aus, dass eine Chemotherapie an dieser Stelle nicht gut wirkt. Je höher dieser Zellteilungsfaktor ist, desto besser, so sagt man, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, desto besser wirkt eine Chemotherapie, weil sie wirkt eben auf sich schnell teilende Zellen.
Ja, vielleicht muss man das noch kurz erklären, dass man eben sagt, wie eine Chemo wirkt, ist, während der Zellteilung, also während sich die Zellen teilen, geht die Chemo dazwischen und zerstört die Zellen. Das geht aber nur in der Zellteilung. Das heißt, wenn die Zellen sich nicht teilen, wirkt die Chemo auch nicht. Mhm. Und deswegen macht es halt bei den langsam Teilenden auch keinen Sinn, die Chemo zu machen.
Ja.
Und deswegen macht es bei uns natürlich auch sehr viel Sinn, diese Chemo zu machen.
Ja, im Umkehrschluss, genau.
Im Umkehrschluss. Aber sag mal, ich hab sehr viele sehr kritische Stimmen auch gehört. Also Chemo ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, dass die Leute sagen, sag mal Alex, du willst wirklich nicht Chemo machen? Du weißt schon, dass das Gift ist.
Mhm.
Hast du sowas auch gehört?
Ja, klar. Also ich muss ja sogar selber sagen, dass ich mir das ja auch, ich habe mir diese Frage ja ganz ehrlich, offen und ehrlich, auch selbst gestellt. Also ja, wie soll ich das sagen? Also wenn man nicht so viel über seine Krankheit weiß, und ich wusste nicht besonders viel über meine Krankheit, ich wusste auch nicht besonders viel über eine Chemotherapie, da hinterfragt man solche Behandlungsmöglichkeiten natürlich, natürlich. Ich war schon sehr skeptisch und ich sag dir auch warum. Als ich die Diagnose bekam, da fühlte ich mich tippitoppi fit. Ich hatte bis auf diesen Knubbel in meiner Brust überhaupt gar keinen Indiz darauf, dass ich in irgendeiner Art und Weise erkrankt sein könnte. Wirklich. Quasi in der Blüte meines Lebens, wenn man das so sagen kann. Und plötzlich kriegst du da die Diagnose um die Ohren gehauen, du fühlst dich aber trotzdem gesund und vital. Und ironischerweise ist ja das, was dich gesund machen soll, also die Chemotherapie, die dir ja als Therapie erster Wahl empfohlen wird, die macht dich ja laut Aufklärungsbogen erstmal deutlich kranker. Also die sorgt erstmal dafür, dass es dir schlechter gehen wird. Und ich habe mich natürlich gefragt, ist das richtig so? Ist das das wert?
Hast du Alternativen ausgecheckt?
Ich habe mich schon erkundigt. Also ich war schon bei einem Alternativmediziner und ich hatte wahnsinnig viel Glück. Also der war spezialisiert auf onkologische Erkrankungen. Das heißt, er kannte sich aus mit den verschiedenen Krebsarten, mit den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Es war nicht so ein Scharlatan, sage ich mal. Der hat mir ganz, ganz deutlich und offen und ehrlich um die Ohren gehauen. Nein, also sie machen eine Chemotherapie. Ich kann hier alternativ gar nichts für sie tun. Da muss die Schulmedizin ihre Wirkung entfalten. Alles andere ist fahrlässig und wirkt tödlich. Aber er kann mich komplementär unterstützen, ja, meinen Körper wieder zu regenerieren und aufzubauen nach der Chemotherapie. Da hatte ich wahnsinnig viel Glück, weil, wie gesagt, es gibt ja ganz viele Scharlatane, aber dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal.
Ja, da machen wir eine ganze separate Folge mal drüber, haben wir doch gesagt.
Ja,
ne?
Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass mir das damals passiert ist, weil diese Alternativmediziner mir natürlich auch nochmal den Wirkungsmechanismus von Krebs und Chemotherapie nahegebracht hat. Sodass ich natürlich sagen konnte, gut, dann Attacke Sparta.
Ja.
Los geht's. Und das war ganz gut. Und ja, jetzt steht also ein Chemotermin im Raum, ja, also den kriegst du dann. Wie ging es dir da? Hast du da die Achseln gezuckt und hast gesagt, ja, dann komme ich Montag oder wann auch immer dahin und wir machen das dann? Oder hattest du das Gefühl, du musst dich irgendwie vorbereiten?
Also ich sitze den Montag beim Onkologen und der liest mir diese Liste vor mit den Nebenwirkungen, guckt aber gleichzeitig auch, wie meine Brust verheilt. Ich hatte ja an dem Donnerstag davor die OP.
Ja, aber und du musst doch mal dazu sagen, du hattest nicht die Entfernung des Tumors.
Ich hatte nicht die Entfernung des Tumors, sondern die Lymphknoten wurden entfernt, der kleine Tumor wurde entfernt, weil sie ihn erst so spät entdeckt haben und der Port wurde eingesetzt.
Mhm.
Und er guckte, wie das verheilt und meinte, ja, dann können wir auch am Donnerstag direkt loslegen. Und ich war so ein bisschen, ja, so 3 Tage später wäre auch okay, aber da habe ich gedacht, nee, also die Angst hat überwogen, ich hatte Angst vor der Chemo, aber ich hatte noch mehr Angst vor diesem Krebs. Und ich habe gesagt, ja, machen wir bitte alles. Und der Onkologe war wirklich so, ach, so Patienten bräuchte ich öfter, die meisten wollen keine Chemo machen. Also von wollen kann ich jetzt auch nicht, also doch, ich wollte es machen. Ich wollte sie haben, weil ich wollte, dass dieser blöde Krebs aufhört zu wachsen.
Also mir ging das tatsächlich auch so. nicht, dass er, also mein Gott, es gibt ja schönere Lebensereignisse, ne? Also es wird jetzt von Freude nicht so, es war einfach ein notwendiger Schritt. Also ich hatte auch wahnsinnige Angst vor den Nebenwirkungen, wie gesagt, was einem da vorgelesen wird, also dass es kardiologische Probleme geben kann, also Herzkreislauf, dass es auf natürlich Schleimhautzellen wirkt, dass die Haare ausfallen. Also die Liste der Nebenwirkungen, also ich kann euch sagen, es sind halt auch keine Bonbons, ne, die man da nimmt. Das ist schon, also dass Menschen behaupten, Chemo ist Gift, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ist
sie
es
haben
ja
damit
auch.
Recht.
Ja,
genau. Sie haben damit recht. Also natürlich gibt es Kollateralschäden bei einer Chemotherapie, das muss man einfach ganz klar so sagen. Aber in unserem Fall mit diesen hochaggressiven Krebsen, mit diesen hohen Wachstumsraten, es kommt mir gar nicht so leicht über die Lippen, aber das ist auch ein Spiel auf Zeit. Das ist ein Spiel auf Zeit und wir hätten nicht viel Zeit gehabt. Das sitzt einem einfach auch im Rücken. Und so ist es eigentlich sowas für mich, ein irgendwie doch beruhigenderes Gefühl, trotz der Angst, zu wissen, aha, und ab Montag oder ab Donnerstag oder wann auch immer die Chemo losgeht, da kann ich aktiv etwas gegen den Krebs tun und gegen die Angst.
Ja.
Also ich hatte das Gefühl, also bei mir war das tatsächlich dann so, ich hatte ja einen riesen Schock und als die Chemo losging, fing ich an, so langsam zu mir zu kommen, weil ich die Zügel der Kontrolle wieder in der Hand hatte.
Ja.
Ich konnte wieder selbst aktiv etwas gegen meinen Krebs machen und das war ein wahnsinnig gutes Gefühl.
Ja, obwohl du sitzt ja eigentlich nur da rum, so aktiv bist du jetzt auch nicht. Aber,
ja.
aber ich weiß, was du meinst, es ist einfach das Gefühl, dass man etwas tut gegen diesen blöden Krebs. Und
genau. Schlägst du wieder Mücken?
Ja. Ich muss dazu sagen, das wissen ja jetzt die Hörer nicht, ich habe mir beim Erschlagen einer Mücke einen Finger gebrochen, einen knöchernen Sehnenabriss zugezogen.
Ja.
Aber jetzt kann ich's.
Also da bin ich habe trotzdem Angst um dich, wenn du so um dich herum schlägst.
Ja, ich bin ganz, ganz vorsichtig. Wo haben wir stehen geblieben? Blöde Mücke.
Ja, wir waren stehen geblieben. Jetzt haben wir also den Chemotermin und die Chemo steht bevor. Und wir haben das Gefühl, wieder die Züge gegen die Krankheit in der Hand zu haben. Und das ist mal völlig so aus dem Leben gegriffen, Alex. Weil jetzt so Chemotherapie, du hattest irgendwann mal gesagt, unterholte ich mir die Chemotherapie ab. Die meisten wissen ja auch gar nicht, wie ist so ein Ablauf der Chemotherapie.
Das müssen wir einfach mal erzählen, ne?
Ja,
weil ich habe da so viel Angst davor gehabt. Du hörst ja immer nur so, ja, dann war ich im Krankenhaus 2 Tage, habe Chemo bekommen. Es geht auch. Und du stellst dir das Allerschlimmste vor. Niemand sagt dir ja, was da genau passiert.
Nee, ich hatte null Vorstellung. Also Chemotherapie. Ich wusste, was danach passiert. Das kennt man ja aus Funk und Fernsehen. Aber jetzt so, wie läuft sowas eigentlich ganz lebensnah und praktisch eigentlich ab? Alex, es ist 8 Uhr morgens. Du machst dich auf den Weg in die Fancy-Onko-Praxis.
Ja, genau. Ich hatte auch so wirklich, also es war wirklich fancy bei uns.
Ja.
Ja. Total schick. Gut aussehender Arzt. Weißt, alles so nett und so. Ja, total.
Wow. Ja. Gab es Musik?
Ja, auf meinen Ohren hatte ich mir mitgebracht. Ich bin da wie ein Packesel reingeschneit in diese Praxis. Ich hatte alles dabei. Also Essen, Trinken, Hörbuch, Meditations-App, Bücher, Ingwertee, Wasser, alles. Ich bin da mit einem Schrankkoffer fast eingezogen.
Du, geht mir genauso. Vorbereitet.
Ja?
Ja. Total.
Dicke Socken.
Ja, hatte ich auch. Ich hatte auch eine Decke und ein Kissen mit.
Ach gut, weit bin ich da nicht gegangen.
Also ich hatte, genau, dicke Socken, ich hatte ein Kissen, eine Decke, so dünn, ne? Aber trotzdem so ein Reisekissen, weißt du, so eine Nackenwurst.
Ja, ja.
Dann hatte ich ein Buch mit, ich hatte noch eine Zeitschrift mit, ich hatte noch ein Tablet mit, wo ich Filme runtergeladen habe. Denn so eine Chemotherapie, das wissen ja auch die wenigstens, also man braucht schon viel Sitzfleisch. Also es ist eigentlich...
Wir können jetzt natürlich nur darüber reden, wie es bei uns ist. Wir haben das halt an einem Tag gemacht. Es gibt ja auch so Chemotherapien, wo die Leute wirklich ins Krankenhaus müssen und 3 Tage da bleiben, weil die dann verschiedene Sachen geben. Also sowas bei uns nicht, ne?
Nein. Wir haben es ambulant gemacht. Also wir konnten auch direkt nach der Chemo wieder unsere Sachen packen, sagen bis zum nächsten Mal und dann sind wir nach Hause gegangen. Aber...
Was passierte denn dann, wenn du da voll bepackt reingeschneit bist?
Ja, erstmal habe ich mich natürlich gewundert. Ich habe mir es erstmal gemütlich gemacht mit all meinen Sachen.
Hatten die auch so bequeme Sessel bei euch?
Ja, ja. Oh, also wirklich sehr komfortable Sessel. Mhm. Aber ich merkte schon, wie die anderen mich so anguckten. Ne? Die da auch so, die haben sich bestimmt gedacht, ach, guck, das ist wieder eine, ne? Zum ersten Mal.
Wieder eine neue.
Wieder eine neue, genau. Und so war es ja auch. Ich mit meinen langen Haaren habe gesagt, ja, guten Tag. Und die nur so, hallo. Dann habe ich es mir so gemütlich gemacht, setzte mich da so hin. Also wie gesagt, voll bepackt, ne? Packte meine Stulle aus, guckte nach rechts und links. Du, die Leute sahen aus, als würden sie direkt wieder ins Büro gehen danach. Ne? Mit so einer kleinen Handtasche. Nur ich war so mit so einem Riesenkoffer. Genau.
Was macht die denn da für ein Drama draus hier?
Total. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe mir das auch überall mal ergoogelt. Worauf muss man achten? Wie kann ich mich am besten vorbereiten? Und auch das war ja wieder so ein Stückchen von Selbstkontrolle, ne? Also, dass ich mich aktiv auf diesen Tag vorbereiten konnte. Ich muss sagen, je länger diese Chemo fortschritt, und wir hatten ja so ein paar Zyklen, nennen sich das, also von der Abstand von einer Chemo zur anderen, desto weniger Gepäck hatte ich auch mit, ehrlich gesagt.
Och nö. Nee? Ich bin ja aber auch nicht mit Decke und Kissen angereist. Aber ich habe dann auch gedacht, so, ach, das nächste Mal, dann habe ich dann für die anderen auch noch was mitgebracht, weißt du, wenn die nicht so viel dabei hatten. Ich habe da immer Süßigkeiten verteilt und das ja, war ganz, ganz nett eigentlich. Aber sag mal, zur Vorbereitung, wo du das gerade angeschnitten hast. Mhm. Ich hatte zum Beispiel die Psycho-Onkologin, also die Psychologin, die sich mit Krebspatienten befasst, hat mich im Krankenhaus nach der OP angesprochen, dass wir doch einen Termin ausmachen, bevor die erste Chemo losgeht. Mhm. Hast du das auch gehabt?
Nee, also ich habe es nicht so früh gehabt. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ich habe mal in einem medizinischen Bereich gearbeitet, in dem auch Psychologen gearbeitet haben. Und wie das mit Kollegen so ist, manche findest du total dufte und manche sind dir suspekt. Und ich hatte, und das war wirklich mein erster Job nach dem Studium, ne? Und ich hatte zu diesen Psychologen nie so ein, weißt du?
Ja.
So. Und da habe ich immer gedacht, also, aber die haben ihren Job toll gemacht, ne? So, darum geht's gar nicht. Aber ich habe mir immer gedacht, so, könnte ich jetzt auf der anderen Seite sitzen? Und das war wirklich eine ganz, eine Sympathienummer. Und ich habe mir immer gedacht, ich könnte es mir nicht vorstellen. Und das hatte ich immer im Hinterkopf. Weißt
aber hat dich jemand angesprochen und sie es angeboten?
Ja, nach meiner OP. Aber da war ich schon, also meine OP war ja später, nämlich die Tumorentfernung.
Ach so. Ja, ich hatte ja vorher, andersrum.
Genau. Nee, aber ich wusste, dass es dieses Angebot gibt. Also meine Onkologin hat mich angesprochen. Sie so, ja, wenn sie auch psychologische Unterstützung, und ich so, psychologische, auf gar keinen Fall. Nee. Gott sei Dank, das muss ich wirklich sagen, habe ich es mir anders überlegt. Das war tatsächlich zwar nach meinen ersten Chemos, ich habe es mir aber irgendwann anders überlegt und habe das doch aufgesucht. Also ich bin auch immer noch, auch heute noch, in psycho-onkologischer Therapie.
Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die halt bei mir ins Krankenzimmer kam und sagte, ja, ich würde sie gerne vor der ersten Chemo sehen. Und dann habe ich einen Termin mit ihr ausgemacht und dann sagte sie, ja, wie geht's Ihnen denn mit dem Ganzen? Und ich habe gesagt, nee, ich will das machen, ich will die Chemo machen. Mhm. Und da sagte sie, es ist aber wichtig, dass Sie sich auch gut psychisch darauf vorbereiten. Denken Sie doch einfach, wenn Sie da reingehen in Ihre Chemo, stellen Sie sich mal eine Krebszelle vor. Wie sieht die aus? Ich so, weiß nicht, so schwarz oder so. Dann sagt sie so, und jetzt denken Sie mal, wie sieht eine gesunde Zelle aus? Ich so, rot. Und dann sagt sie, ja, und jetzt überlegen Sie mal, denken Sie nur an diese gesunden Zellen. Und wenn Sie die Chemo machen, dann denken Sie an Ihre gesunden Zellen und wie die sich vor diesem roten Gift schützen. Und ich so, hä? Sie so, ja, da war zum Beispiel eine Patientin, die hat immer gesagt, meine Zellen, die ziehen Gummistiefel an, Regenjacken und einen kleinen Regenschirm und dann sind die geschützt vor diesem Gift. Und das fand ich eine ganz witzige Sache, weil ich glaube, dass die Psyche da eine ganz, ganz große Rolle spielt mit der ganzen Chemo und allem. Und ich glaube auch, dass wenn du da wirklich wie so ein Nervenbündel, so wie wir das ja so, ne, höre ich es bei dir so raus, dass das bei dir ja ähnlich war, da hingehst. Und ich habe mich da hingesetzt, die haben mir den Port angestochen, das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, was da passiert, also die kommen mit so, man hat ja diesen kleinen Port unter der Haut, diese kleine Kammer, und dann kommen die mit einer riesengroßen Nadel Und dann sagen die so, einmal einatmen und dann kommen die, die haben die auf mit der flachen Hand, also ich habe gedacht, die hauen mit der flachen Hand so bumm auf meinen Po. Also es war so einatmen, ich habe eingeatmet und die so bäm. Und
Gott, auf, ja, Gott, so. Zuck ich. Also nichts von gut, Alex, ich zucke hier gerade zusammen und bei mir ja. War es Gott sei Dank ein bisschen
anders. Nee, also es ist auf dieser flachen Hand lag halt diese Nadel, diese große. Mhm. Und die haben die mit so einem Bäm da reingehauen. Und dann bist du bereit für deine Chemo. Dann spülen sie da einmal kurz Kochsalzlösung rein, was ich komischerweise immer auf meiner Zunge gespürt habe.
Mhm.
Weiß nicht, ob es bei dir auch sowas war, sehr seltsam. Ja, und dann fließt diese Chemo, ein Beutel nach dem anderen, in deine Venen rein. Und ich habe mich wirklich hingesetzt. Ich habe dann die ganze Zeit an meine kleinen, gesunden Krebszellen gedacht, die sich schützen, die auf eine Kreuzfahrt gehen und irgendwie lustig zum Kapitänscocktail gehen. Also ich war wirklich
What?
So, ich musste erst dran denken.
Was?
Dann habe ich eine Meditations-App gehört und dann mir noch einen Film angeguckt und so. Ich war da hochkonzentriert bei meiner ersten Chemo.
Ja, da sind wir ganz anders. Also,
ja, ich bin ja eher so die spirituelle Seele also, und die Paula eher nicht so.
Nee, also bei mir war das anders. Also ich muss sagen, jeder muss natürlich seinen Umgang finden und ich respektiere das. Aber für mich wäre das, wenn mir jemand gekommen wäre und gesagt hätte, und sie stellen sich das jetzt mit einem Regencape vor, hätte ich gesagt, alles klar. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind hier überhaupt nicht in meiner Lebenssituation und Ihre bekloppten Regencapes, die können Sie mal, also ich bin hier lebensbedrohlich erkrankt. Ich hätte überhaupt gar keinen Zugang dazu. Aber weißt du, ich kann auch nicht zum Yoga gehen. Also mir fehlt's da einfach. Irgendwann. Mir fehlen da ein paar Groschen zur spirituellen Mark. Ja? Zur spirituellen Währung vielleicht. Also, nee. Bei mir war das tatsächlich einfach so ein Kontrolle- und Nicht-Kontrolle-Ding. Also ich hatte das Gefühl, ich kann das Ruder wieder an mich reißen in diesem ganzen Trubel von Fremdbestimmung. Also ich wurde nicht gefragt, ob ich Krebs habe. Ich wurde nicht gefragt, ob ich meinem Kind dieser Situation aussetzen kann. Es war niemand, der da war, der gesagt hat, setz dich hin so und so, erklärst du es deinem Kind Stück für Stück. Also es war, man ist ja innerhalb seiner Familie plötzlich in so einer extremen Situation mit allen mit allen Ängsten von allen Menschen, nicht nur mit den eigenen. Ich war da so gelähmt. Und als es dann in Richtung Chemotherapie ging, da hatte ich das Gefühl, okay, ich lege das jetzt alles ab. Es geht hier nur um mich. Ich muss zusehen, dass ich eine Stärke finde, wie ich meine Familie durch diese Lebenskatastrophe manövriere, so habe ich das gesagt, und die Chemotherapie ist für mich der erste Schritt dahin. Also mit der Chemotherapie bekomme ich einen Hauch von Kontrolle über diese Situation und kann aktiv etwas gegen diese Erkrankung tun. Und das war, also ich bin da wie gesagt eher die Rationale und genau das hat mir geholfen und das war der Fokus. Und deswegen war auch dieser übertriebene Vorbereitungssinn soweit. Also ich konnte mir die Stulle schmieren und ich konnte gucken, wie organisiere ich meinen Haushalt? Also ich wusste nicht, wie lange bin ich lahmgelegt, was muss ich für Vorbereitungen treffen, aber egal, was ich für Vorbereitungen treffen konnte, ich habe mich auf diesen Worst Case, was passiert nach der Chemo vorbereitet. Und jetzt kommt ja ironischerweise der Faktor, wie hast du dich körperlich während der Chemotherapie gefühlt?
Das ist ja, also du meditierst, also ich meditiere, du natürlich nicht. Ich versuche positiv zu sein. Ich denke und denke die ganze Zeit, während diese Beutel da in mich reinfließen, ich spüre ja gar nichts. Das kommt sicher. Bleib positiv. Und es fließt. Und so nach 2 Stunden oder nach 1 Stunde habe ich gedacht, so, jetzt gucke ich mal einen Film. Es wird mir jetzt aber ein bisschen langweilig hier. Ne? Und ich habe nichts. Ich habe nichts gespürt diese ganze Zeit durch. Und irgendwann sagen die, so, sind sie auch fertig, ne? Abgestöpselt, wir spülen nochmal mit dieser Kochsalzlösung durch.
Mhm.
Fertig. Und ich dachte mir so, wie jetzt? Das war's.
Also, ja, also ganz praktisch gesehen, man kriegt eine Infusion nach der anderen an so einem Ständer, so einem Tropfständer und da läuft jetzt ein Beutel nach dem anderen durch. Und bei mir wird das auch so. Also ich saß da wie wirklich in einem Bewerbungsgespräch auf diesem Chemostuhl und wartete, was passiert denn jetzt? Also ich thronte auf meinem Kissenberg mit meiner Stulle und mit meinen Getränken, die für eine 12-köpfige Familie gereicht hätten für eine Woche. Und es passierte nichts. Also es passierte einfach, dass ich ein bisschen kribbelig wurde. Mir war vielleicht ein bisschen flau, aber ich glaube, das war einfach die Aufregung.
Ja, ich glaube auch, also, das war nur die Aufregung.
Also es passierte einfach nichts. Und so bin ich auch nach Hause gegangen. Also ich setzte mich dann so ganz anmutig und andächtig auf die Couch und dachte mir so, und jetzt passiert es gleich. Aber es passierte nichts. Also, was heißt nichts? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber den ersten Tag nach der Chemotherapie oder an der Chemotherapie fühlte ich mich vielleicht so am ehesten zu beschreiben, seekrank, so ein bisschen flau halt.
Ja, so wie schwanger. So, also das würde ich sagen. Dieses Gefühl, mir ist flau, aber wenn ich was esse, geht's.
Ja, so eine latente Übelkeit.
Das kam irgendwann, aber das kam auch erst später. Ich kam nach Hause, bin irgendwie müde. Mhm. Meine Mama hatte mir eine Hühnersuppe gekocht, ist ja gut gegen Entzündung und so, ne? Eigentlich gut gegen alles bei uns in der Familie. Total süß, echt. Ja. Gute frische Hühnersuppe gekocht und habe ich gegessen. Und dann habe ich ins Bett gelegt. Hab ich gesagt, leg mich jetzt mal ein bisschen hin, guck mal. Kinder waren wegorganisiert und ich habe so ein bisschen gewartet. Ja, und dann kam halt diese Übelkeit ein bisschen, aber wirklich nur, also ich nicht dieses so, oh Gott, ich muss die ganze Zeit brechen. Und ich muss auch sagen, ich habe, die haben mir gesagt, sobald ich mich übergeben muss oder Fieber krieg oder ganz schlimm Durchfall oder sonst was, soll ich die sofort anrufen. Mhm. Also sie haben mir einen Beutel mitgegeben mit Medikamenten. Wenn sie leichte Übelkeit haben, das. Wenn sie stärkere Übelkeit haben, das. Wenn sie das nehmen, kriegen sie aber Verstopfung. Dagegen kriegen sie das noch. Und wenn sie aber das nehmen, dann kriegen sie Durchfall. Dagegen ist noch dieses Medikament. So, und das war alles so nach Stufen aufgebaut.
Das hatte ich tatsächlich nicht. Also ich habe ganz viel Begleitmedikation während der Gabe bekommen, auch danach. Ich glaube, ich habe dann noch ein, zwei Tabletten bekommen. Und noch so eine Bedarfsmedikation, also wenn mir übel wird. Und
ja, das ist ja das.
Ja, aber ich habe jetzt nicht, wenn sie das, also ich habe wirklich nur eine Packung Tabletten eigentlich gehabt.
Ach so.
Und das reichte auch völlig aus und ich war da auch, also hatte da auch immer einen Ansprechpartner, wenn was wäre. Und ich muss sagen, was danach war, als diese Begleitmedikation während der Chemotherapie bekommt, die ebbt ja irgendwann ab. Und dann kam so eine stärkere Übelkeit und am ehesten zu vergleichen ist, wenn man so an so eine ganz, ganz fiese Schulparty denkt, mit dem Grapper aus der Bar der Eltern. Und dann das Bier da drauf.
Und dann den nächsten Tag aufwachen. Und genau so. Mit dieser pelzigen Zunge.
Richtig. Genau so. Also es fühlt sich mit anderen Worten an wie ein unglaublich fieser Kater mit einer unglaublich räudigen Mischung an diversen Spirituosen. Lauwarm, der Morgen danach. Nur ohne Party.
Also ich weiß nicht, bei mir war es nicht ganz so.
Nee?
Nee, ich hatte diese Übelkeit ein bisschen, aber das ging so. Und ich konnte zum Beispiel keinen Kaffee trinken. Also allein der Gedanke an Kaffee, 5 Tage lang, immer nach der Chemo konnte ich keinen Kaffee trinken. Aber dann habe ich halt einfach nur das gegessen und getrunken, wo ich dachte, ja, da könnte ich mir vorstellen.
Mhm.
Aber ich hatte ganz schlimm, das fing sehr schnell an, dass ich nachts Hitzewallungen hatte. Aber so schlimm, dass ich immer aufdecken, zudecken, dir läuft der Schweiß runter, dann ist dir wieder kalt. Unruhe, dass ich müde war, aber nicht schlafen konnte. Plötzlich war ich so total wirr. Und das hielt an so für 5 Tage, aber nicht jeden Tag. Also ich war zum Beispiel den Tag der Chemo, dann war mir so ein bisschen übel nachmittags. Am nächsten Tag dachte ich dann so, ach ja, so schlimm geht eigentlich. Und dann den Tag danach war ich wieder, boah, bin total erschlagen. Also es waren immer so Hoch und Höhen und Tiefen, wie es mir ging. Und dann so nach, ich würde sagen, an Tag 5 dachte ich dann immer so, ach, jetzt geht's aber langsam wieder. Konnte ich jetzt wieder Kaffee trinken.
Also bei mir waren es tatsächlich auch immer so die 5 berühmten Tage. Also bei mir war das so, wie gesagt, erstmal latente Übelkeit, dann kam dieser fiese Kater, das ging dann aber mit Schlafen, Dösen so ein bisschen weg und dann hatte ich auch diesen Putsch vom Cortison, einfach so ein Cortison-Putsch und unglücklicherweise kam dieser Putsch immer nachts.
Ja.
Ich bin also nachts aufgewacht und war fit wie eh und je. Also ich hatte so eine innere Unruhe, obwohl ich eigentlich hundemüde sein müsste. Ja. Also ich hatte wirklich, ich weiß noch, wie ich so eines Nachts um zwei aufgestanden bin und habe gedacht, sag mal, wo sind denn eigentlich meine Inline-Skates? Also ich bin seit 15 Jahren keine Inline-Skates mehr gefahren. Aber da habe ich gedacht, nee, du, ich muss die schnell mal suchen. Und dann habe ich mich auf die Suche nach meinen Inline-Skates gemacht. Oder ich hatte das Gefühl so, ach, die Steuer könnte mal wieder gemacht werden. Ich konnte mich nie überwinden, das ernsthaft zu machen.
Vor allem, aber du konntest ja nicht länger als eine Minute konzentrieren auf irgendwas, oder?
Nein. Nein. Und ich meine, also wie gesagt, das ist mit dem Suchen auch wieder, also ich war ja körperlich dann tatsächlich müder als geistig. Mhm. Also es war immer so eine geistige Unruhe, ne? Also ich habe dann gedacht so, ach Gott, Mensch, ich wollte doch schon immer mal Griechisch lernen. Und dann habe ich mir tatsächlich in einem berühmten Versandhaus griechisch Bücher gekauft und ich kann die, ich spoiler mal eben, ich kann gar kein Griechisch.
Komisch.
Also, immer noch nicht. Komisch. Also nicht mal nach 24 Zyklen Chemotherapie ist ja. Es mir nicht gelungen, Griechisch zu lernen, aber wie gesagt, ich hatte immer so geistige Ergüsse und dann, als der reguläre Tag anbrach, so um 6 Uhr früh, da war ich müde geworden. Also diese nächtliche Unruhe, die ist mir auch sehr bekannt. Ich hatte auch Probleme mit meinen Schleimhäuten und wir sind ja jetzt unter uns und uns hört ja niemand zu. Ich hatte das stark in den Augen, meine Augen haben gebrannt, ja. Mein Mund war offen, meine Stimmbänder waren angegriffen und auch an den Intimschleimhäuten tat es mir sehr weh, muss ich wirklich sagen. Also alles, was schnell teilend war.
Und man darf ja nicht vergessen, wenn man die Haare verliert, das denken ja alle Leute immer nur an die Kopfhaare. Man verliert ja am ganzen Körper seine Haare. Mhm. Und ich hätte nie gedacht, dass Nasenhaare so wichtig sind.
Du sagst es.
Aber das fand ich, ich hatte eine permanent Schniefnase.
Oh, total unangenehm.
Boah, ja.
Also,
ich liebe Nasenhaare.
Das tropft ja völlig unkontrolliert in jeder Gesprächssituation, die schroffen aus. Wir hatten ja auch noch im Winter Chemo, da hattest du das ja sowieso, ne? Rein, raus.
Ja.
Schlimm. Also bei mir war das, ja genau, also das waren so die Hauptnebenwirkungen so der ersten Chemotherapien, an die ich mich auch so bewusst erinnere. Natürlich die Haare, das hatten wir als separates Thema nochmal. Und ab Tag 5 war auch wieder okay. Da war es tatsächlich, und das ist ja so seltsam, da war es wie immer. Also ich habe mich nicht beeinträchtigt, also das waren ja die Anfangschemos, muss man ja sagen. Da habe ich mich nicht beeinträchtigt gefühlt, außer dass ich einfach anders aussah.
Dann. Genau, man hat dann nochmal so 10 Tage gehabt und eine gute Woche, wo du dann kannst, ach ja, jetzt mal schönes Leben genießen, ne? Schönes Sachen machen.
Ja.
Und das war echt gut. Aber also wie gesagt, da hatten wir, glaube ich, auch Glück. Also ich kenne natürlich auch Beispiele, wo die Leute miserabelste Blutwerte hatten,
absolut.
Dann dazwischen ins Krankenhaus mussten und so.
Das ist ja auch das A und O, ne? Also die Blutwerte, da muss man vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, weil meine wurden zum Beispiel künstlich noch geputscht. Also
du hast auch hier, die Spritze bekommen, ne?
Genau. Ich habe es nach jeder Chemo bekommen.
Ich auch.
Und zwar ist es so, dass die Chemo ja auf schnell teilende Zellen, ne, das haben wir schon öfter gesagt, vor allen Dingen die weißen Blutkörperchen sind betroffen. Mhm. Das ist einfach eine Immunabwehr. Und es gibt einen Grenzwert. Also wenn die unter einen bestimmten Grenzwert fallen, dann fällt die nächste Chemo aus, weil man dann einfach allen Viren und Bakterien, die im Umfeld sich befinden, nichts mehr entgegenzusetzen hat. Also das Immunsystem ist genullt. Man braucht also so ein bisschen Puffer. Und wir haben dann Spritzen bekommen nach den Chemotherapien.
Du hast auch die Neulaster bekommen, oder?
Genau, so heißt die. Die schießt nochmal die weißen Blutkörperchen nach oben. Ganz künstlich. Und ich muss ehrlich sagen, also da hatte ich wirklich Nebenwirkungen, weil die Blutkörperchen werden ja in den Knochen produziert. Ich hatte wahnsinnige Knochenschmerzen. Also mir tat das wirklich weh.
Ich hatte es gar nicht. Ich hatte das hinterher erst. Also während dieser 4-mal Spritze, die so, ja, es könnte sein, dass ihnen im Becken, da werden die produziert, dass sie da Schmerzen haben und so. Das hatte ich nichts, aber ich hatte das später ganz, ganz schlimm. Aber nicht zu den Zeiten der Spritzen. Vielleicht haben die bei mir auch später dann erst gewirkt. Ich bin teilweise später dann, wenn nachts die Kinder geschrien haben, ich bin wie eine Oma aus diesem Bett raus. Also wirklich so, also dass ich nicht auf allen Vieren gegangen bin, aber so gebückt und so.
Alex, du bist einfach, Ja, aber du hast einfach diese Vorstellung mit dem Schirm und den Regenschirmchen.
Was habe ich nicht?
Die Vorstellung mit den Schirmen und den Regenschüchen hast du, glaube ich, auf alle Zellen einfach übertragen.
Meinst du, die hatten dann also Angst, dass es dann geht? Nee, aber es ist wirklich, also das war eine der blödsten Nebenwirkungen, diese Knochenschmerzen oder noch nicht mal die Schmerzen, diese, ich war so steif. Ich brauchte erstmal.
Ich aber auch.
Ich konnte überhaupt nicht aus dem Bett richtig aufstehen, wenn ich ein bisschen
ich
gelegen
habe.
Das war echt.
Ja, das also dass man blöd. Da wirklich so ein paar Momente braucht, um sich so ein bisschen einzubewegen. Ja.
Oder
ja?
auf den Boden setzen.
Ha! Ah, hör auf.
Ich habe ja auch Yoga gemacht, ne? Bin kaum wieder hochgekommen.
Also ich muss sagen, also so ein Muskelschwund zum Beispiel und auch, dass die Knochen so anfällig sind, das ist auch eine Langzeitnebenwirkung, mit der ich durchaus immer noch zu kämpfen habe.
Ja.
Also tatsächlich fällt mir vieles noch nicht so leicht wie vor der Erkrankung. Ja, aber alles in allem muss man sagen, also die Chemotherapiegabe ist jetzt relativ wenig spektakulär. Wir sprechen jetzt allerdings auch nur von diesen vier großen Chemos, die im Abstand von 2 oder 3 Wochen gegeben werden. Also weiter sind wir heute auch noch gar nicht gekommen.
Ja, aber im Endeffekt, du kriegst hinterher eine andere Chemo und da gibt es ja hunderte, das muss man auch nochmal sagen, ne? Du hast hunderte verschiedene Krebsarten im Brustkrebs, also ne, du hast ja nicht wieder so hier Brustkrebs, die Chemo, alles gut. Da gibt es 100 Arten von Brustkrebs, 100 Arten von Therapien, was bei wem gemacht wird. Und die haben ja auch alle, ne, und dann kommt noch, dass jeder Mensch ja auch anders ist, uns anders verträgt und deswegen, ja. das ist eigentlich egal jetzt, ob wir sagen, ja, dann haben wir die 4 Großen, da war das so, dann kam halt hinter die wöchentlichen, ja, da warst du zwar sofort wieder am nächsten Tag fit, aber dafür hast du ja jede Woche bekommen.
Also, was mir auch wichtig ist, genau, also es gibt viele Krebsunterarten, es gibt viele verschiedene Therapien, mit denen angesetzt wird. Bei uns war das jetzt so, da haben wir euch den einen gezeigt. Und trotzdem, das muss man ganz ehrlich so sagen, obwohl wir ein gleiches Schema bekommen haben bei einem fast gleichen Befund, ist jede Chemotherapie auch nur ein Versuch. Und das ist auch der Grund, warum wir so wahnsinnige Angst haben vor Krebs, weil er sich einfach in sich auch noch so unfassbar gemein verhält und so unberechenbar ist. Also
Erzähl es doch mal, wie es bei dir. Ich kann immer sagen, bei mir war es so, du wirst dann regelmäßig kontrolliert nach der Chemo. Man konnte sehen, dass mein Tumor langsam schrumpft. Und du hast ja nach mir angefangen. Und ich kann mich noch gut an ein Telefonat erinnern, bevor du deinen ersten Check hattest, wo du sagtest, ich weiß nicht, meiner wird irgendwie gar nicht kleiner. Da habe ich gesagt, du, Paula, ganz ehrlich, am Anfang ist der bei mir auch nicht kleiner geworden, der wird erstmal nur weicher.
Genau, nee, und das war für mich so ein Indiz. Ich habe auch erstmal gedacht, Mensch, also da ist ja jeder irgendwie anders, aber während alle davon berichtet haben, wie weich ihr Tumor wird, wurde meine einfach immer härter und immer größer.
Ja.
Und dann haben alle immer noch gesagt, du machst dir nichts draus, der bläht sich auf, weil der von innen sich zersetzt. Ich hatte nicht das Glück, dass es bei mir nach Leitlinien, nach Schema F gelaufen ist und auch nicht so wie gewünscht. Meiner war von der Chemotherapie erstmal völlig unbeeindruckt. Mein Krebs wuchs einfach weiter. Und das passiert nicht oft, das passiert sehr, sehr selten sogar. Ich musste ein paar Umwege zum Ziel gehen. Aber was ich sagen wollte, auch das ist nicht aller Tage Abend.
Ja, also, aber für mich war das damals ein ganz großer Schock auch, weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch der Meinung war, ja, ist ja Brustkrebs, ne?
Ach so, du machst jetzt noch ein bisschen.
Ich bin ja noch immer so, ja, dann machst du jetzt die und die und die Therapie. Ich habe jetzt diese Art von Krebs, da wird jetzt diese Chemo gemacht. Und dann schrumpft der Tumor und dann ist alles gut. Und plötzlich sitzt da meine Freundin und der schrumpft nicht, sondern der verdoppelt sich während der Chemo. Die, also das muss man auch dazu sagen, diese 4 ersten Chemos, die wir gemacht haben, diese ECs, wie die heißen, die sind schon mit die heftigsten Chemos. Und wenn du sagst, okay, und da verdoppelt sich einfach so, wie kann, also ich war da so, Das kann doch jetzt gar nicht sein. Also das passt überhaupt nicht in mein Vorstellungsbild. Und da habe ich erst erkannt, wie fies diese Krankheit. Ich bin ja wirklich, also am Anfang, ne, ich so, Warmduscherkrebs und so. Würde ich nie wieder, also schäme ich mich, dass ich sowas überhaupt gesagt habe. Aber ich hatte wirklich dieses so, ist ja nur Brustkrebs. Und das ist mal so eine Seite, wo man sagen kann, nee, Es gibt nämlich kein Schema F. Und die Leitlinie, die du angesprochen hast, die Leitlinien sind ja sowas wie die Standard Operating Procedures der Krebsbehandlung, ne? Mhm. Wo einfach geschaut wird, okay, was ist bei den meisten Leuten gut angeschlagen? Und so wird dann nach diesen Leitlinien behandelt.
Mhm.
Und, ja, und bei dir war das ja, du warst eben der auf der anderen Seite der Statistik, wo das halt nicht so gut ja, angeschlagen aber, ist. Ne?
Weißt du, deswegen muss ich sagen, dass ich noch auf Gottes Erdenball bin. Das spricht gegen jegliche Statistik, weil es ist ja nicht nur so, dass sich der Tumor bei mir verdoppelt hat, sondern als ich eine zweite Chemo ausprobiert habe, ist der Krebs wiedergekommen, auch wieder unter der Chemotherapie. Man spricht
ja, die
also
hatten ihn ja wegoperiert, ne, den
genau,
ersten
also,
dann.
Genau, und beide Tumore waren sehr, sehr groß. Also ich war nicht bei 2 Zentimetern oder 3, bei mir war es beide Male fast 5 Zentimeter groß und auch sehr, sehr aggressiv, sehr hohe Wachstumsrate. Aber weißt du, darauf will ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus will ist, es gibt Statistiken und du weißt nie, auf welcher Seite du stehst. Du kannst einen Bilderbuchkrebs haben, der nicht mal mit einer Chemotherapie behandelt wird. Und wenn du Pech hast, ist es genau dieser Krebs, der unkontrolliert an irgendwelchen Organen wächst. Du kannst eine Chemoresistenz haben mit einem triple-negativen Tumor und du kannst trotzdem sitzen und einen Podcast machen. Mhm. Und wie gesagt, also Statistiken bei aller Liebe, aber tut das nicht. Also lest euch das nicht durch, weil das keine Ableitung darauf zulässt, wo ihr seid und was ihr macht, sondern versucht einfach wirklich, solchen Themen mit offenen Herzen zu begegnen. Und für mich war das Schlimmste, dass die optimistischen Stimmen um mich herum ganz schnell sehr leise geworden sind in meiner Krankheit. Und umso lauter kann ich es jetzt herausschreien, das mache ich auch. Alex, wir sind mit der Zeit schon wieder durch. Es ist ja, irre
kann,
mit
es
dir.
Es kann doch nicht sein. Verdammte Hacke, du. Das geht immer so schnell. Aber ich glaube, einen Punkt würde ich noch ganz gerne loswerden.
Na.
Und zwar ist es ja so, dass wenn, sobald du das Wort Chemo, ich habe es ja eben angeschnitten, sagst, sehr kontroverse Diskussionen starten, dass Chemogift ist und so. Und ich glaube, wenn man so einen Weg einschlagen muss, weil man Krebs hat, dann ist es ganz wichtig, dass man sich auf sein eigenes Bauchgefühl verlässt. Ne? Weil jeder ist anders, jeder Krebs ist anders, jeder Mensch ist anders und du gehst deinen Weg. Ob du dich für eine Chemo entscheidest oder gegen eine Chemo, ob dein Arzt sagt, nee, bei Ihnen macht das eh keinen Sinn. Das ist ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg geht und andere es nicht verurteilen. Und jetzt schlage ich den Bogen ein bisschen. Mhm. Und wenn du sagst, dass du bei einem alternativen Arzt warst, der dir gesagt hat, nee, machen Sie bitte die Chemo, weil es gibt nur das, was Ihnen helfen könnte. Obwohl es ja nicht geholfen hat, aber das ist ja nun eine andere Sache.
Das wusste ja keiner vorher.
Das hätte ja keiner wissen können. Ist es ja so, wenn ich dann so Geschichten höre, wie, ja, trink doch einfach 2 Gläser Karottensaft, dann geht dein Krebs auch so weg, dann brauchst du keine Chemo machen. Weil der und der hat das auch gemacht. Da sage ich immer, seid vorsichtig. Ihr kennt nie die ganzen Geschichten und ja, vielleicht ist es so, aber vielleicht hätte diese Person auch nur einen Krebs, der nur 20% wächst oder so, wo man eh keine Chemo gemacht hat und ob es jetzt der Karottensaft war, weiß man dann auch nicht. Vielleicht, ne, es gibt immer so Ausschnitte, die man dann irgendwo liest und natürlich hält man sich an jedem Strohhalm fest. Aber informier dich, kenne deinen Feind und kenne die ganzen Geschichten, wenn es um solche Therapieansätze gibt, egal ob jetzt schulmedizinisch oder alternativ oder was immer.
Ja, und ich kann es auch nur wieder sagen, also ich spanne den Bogen nochmal zum Yoga.
Ja.
Vielleicht bin ich keine spirituell zugewandte Person, dazu stehe ich auch und trotzdem sage ich immer, warum ist es immer schwarz und weiß? Also es gibt durchaus Mittel und Wege, die sich miteinander ergänzen. Und das ist wichtig. Ich möchte nicht hören, dass jemand sagt, ich hätte keine Chemo gemacht. Nee, als Erkrankter musst du dir mit sowas auch keine Gedanken machen. Du musst dich nicht intensiv damit beschäftigen. Verurteile mich aber nicht, wenn das der Weg meiner Wahl ist.
Ja.
Und trotzdem kann ich sagen, ich kann ja trotzdem den Karottensaft trinken oder hilft das nicht?
Doch, ich habe immer ganz viel frisch gepressten Karottensaft aufgetrunken. Ja. Weil ich dachte, nee, okay, ich will es ja nicht unversucht lassen. Ist ja gut, ne?
Ja,
und, aber
also,
genauso
das sage ich ja auch.
Also, gibt es ja natürlich auch Leute, die sagen, was, die macht keine Chemo, das ist ihr Todesurteil. Solche Sachen, wo ich dann sage, ja, aber das ist die Entscheidung von der Person. Du weißt nicht genau, was der Hintergrund ist, weswegen diese Person keine Chemo macht.
Also ich muss sagen, Ja, also obwohl meine Chemotherapien nicht zielführend waren, bereue ich nicht, das nicht versucht zu haben auf diesem Wege. Und ich sage ehrlich, ich wünschte, ich würde es nicht mal denken, aber ich schreie das bei manchen Menschen einfach in mein Sofakissen. Also ich muss mir einfach meinen Teil denken. Ich kann nicht sagen, dass mich das kalt lässt.
Das kann ich nicht.
Aber vielleicht sollte jeder mal sein Sofakissen zur Hand nehmen.
Ja.
Vielleicht können wir uns darauf einigen. Also ja. Ich muss das manchmal in meinem Sofakissen sagen.
Ja, natürlich. Natürlich. Und natürlich lässt mich das nicht kalt, wenn ich irgendwie so Geschichten höre und ich denke, oh nein, oh nein, oh nein. Aber ich denke mir das. Aber ich finde, du darfst niemanden, weil diese Krebsreisen sind einfach so individuell. Und da ist jeder nur für sein eigenes Ding verantwortlich. Und ich finde, da kann man nicht urteilen über jemand anders. Besonders nicht, wenn man gar nichts damit zu tun hat und mal was gehört hat.
Alex, weißt du, was ich gerne nochmal mit dir besprechen möchte? Und das würde ich wirklich auf die nächste Folge verlagern.
Ja.
Lass uns doch auch mal über sowas sprechen, über Krebs als Geschäft mit der Hoffnung.
Ja, das hatten wir eher, das war doch auch eines unserer Punkte. Ich glaube, es würde ganz gut passen.
Das machen wir.
Ja.
Ihr Lieben, ich sage Tschüss. Vielen Dank für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf und danke für euer Teilen. Also wir wollen viele Menschen erreichen, Betroffene und Nicht-Betroffene, und ihr seid ein Gewinn.
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Das wollen wir, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Paula, und vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.